an meiner Seite. Das ist der Gesundheitspodcast von der FMH, der Verbindung von der Schweizer Ärztinnen und Ärzten. In diesem Podcast diskutieren wir aus verschiedenen Perspektiven über das Kranksein und das Gesundwerden. Mein Name ist Patrick Rohr, ich bin Journalist und Moderator und ich rede heute mit der Mi Sigrist. Sie hat seit der Pubertät Rheuma und die Prognosen sind sehr schlecht gewesen. Heute, 30 Jahre später, steht sie mitten im Leben. Sie ist heute hier bei uns zusammen mit ihrem Rheumatologen, Hans-Dieter Hüllstrom. Ganz herzlich willkommen, Sie beide.
Guten Abend.
Frau Sigrist, ich habe gesagt, in der Pubertät Rheuma. Als allererstes muss ich sagen, für mich im ersten Moment eine ganz schwierige Vorstellung, weil Rheuma habe ich immer mit alten Menschen assoziiert. Was haben Sie gespürt als Jugendliche? Wie hat sich das Rheuma bei Ihnen geäussert?
Mit Schmerzen in den Armen, im Ellenbogen, in den Händen. Und ja, stechenden Schmerzen und Schwellungen in den Gelenken.
Und haben dann die Leute, die Sie das erzählt haben, sofort gesagt, ah, das ist Rheuma, oder haben die andere Gedanken gehabt wie ich?
Nein, eben auch Rheumatologen selber oder Hausärzte selber sind nicht drauf gekommen, haben auch nicht danach gesucht. Und dementsprechend hat es auch noch 2 Jahre, glaube ich, ungefähr gebraucht, bis ich überhaupt eine Diagnose bekommen habe.
Also Sie haben 2 Jahre lang mit stechenden Schmerzen, mit den Schwellungen müssen leben. Wie stark hat das Ihr Leben behindert?
Ich war zu der Zeit recht sportlich und habe täglich Sport gemacht. Und das war halt, ja, man sitzt dann immer auf der Ersatzbank, in Anführungszeichen. Hatte aber dann auch mein soziales Umfeld im Sport und dementsprechend bin ich auch weiter hingegangen, weil es halt auch als Jugendliche sind die Peers viel wichtiger als alles andere. Und dann war das wie ja, einfach ein B-Moll, aber das irgendwie mit den Schmerzen, es waren einfach so Schmerzen, die dabei waren und die mich sportlich halt behindert haben, aber ja.
Mhm. Herr Hüllstrom, als junger Mensch Rheuma, für mich ist das wie damals für die Leute, die Frau Sigrist behandelt haben, für Frau Sigrist selber, recht überraschend, dass man das haben kann. Was ist Rheuma eigentlich?
Rheuma ist eine entzündliche Erkrankung des Bewegungsapparates, meistens beruhend auf Autoimmunreaktionen. Die können getriggert sein von vorgängigen Infektionen oder auch genetisch vorprogrammiert sein. Oder sie können auch mit Stoffwechselveränderungen zusammenhängen. Und die betreffen eigentlich jede Altersgruppe. Es ist natürlich es ist etwa bei 400, 500 Krankheiten liegt das, verschiedenen Krankheiten, und nicht jede Krankheit betrifft jedes Alter. Die klassische Rheumatoidearthritis, also die, was man früher gesagt hat, chronische Polyarthritis, das ist das, was jetzt bei Frau Sigrist der Fall ist, ist früher vor allem so in dem Alter so ab 40 angesiedelt worden, aber heute wird das auch früher erkannt. Das ist auch gut für die Behandlung und die Prognose. Und es gibt aber auch eine juvenile Form, die dann eben im jugendlichen Alter eintritt und die teilweise auch sehr heftig verlaufen kann.
Ja, mir ist nicht bewusst, dass Rheuma wirklich so eine breite Krankheit auch ist. Überrascht Sie, dass man damals vor 30 Jahren, Frau Sigrist ist damals etwa so 15, 16 gewesen, Sie sind jetzt, ich darf das glaube ich sagen, 47, dass das 2 Jahre lang niemand gemerkt hat, dass das Rheuma ist?
Nein, das überrascht mich nicht wirklich. Ich hoffe, dass es nie passiert ist, aber ich habe sicher auch schon Rheuma nicht gleich auf den ersten Moment erkannt. Und auch für Hausärzte ist das nicht unbedingt ein so gängiges Thema wie jetzt Herzerkrankungen und Lungenerkrankungen. Eben gerade, weil die sich nicht nur an den Gelenken abspielen müssen. Mhm. Das ist meistens der Hauptort, wo man dran denkt dann an den Rheuma, sondern auch mit Augenentzündungen kommen können als Erstmanifestation oder Hautausschlägen oder Darmentzündungen und dann an den Gelenken auftreten. Drum ist es oft wichtig, wenn so mehrere solche Aspekte zusammenfallen, dass man dann auch daran denkt, es könnte eine Autoimmunerkrankung sein und dann entsprechend die Fachdisziplin involviert.
Okay, wer ist denn bei Ihnen draufgekommen, Frau Sigrist, dass es Rheuma kennt Sie oder ist?
Ja, es war noch interessant, weil ich war, also nachdem bei meiner Hausärztin nichts gefunden worden ist, war ich in den Ferien in Genf bei der Familie und da war ein befreundeter Chiropraktiker und dann hat meine Tante gesagt, geh doch mal hin und vielleicht kann der was mit deinen Gelenken machen und dann wird es vielleicht besser. Und dann hat er die angeschaut und gesagt, geh doch mal, frag doch mal bei der Hausärztin nach, ob sie den Rheumafaktor messen kann. Das kann man im Blut messen. Und zwar, ja, er hat dann nichts gemacht, natürlich, zum Glück. Und dann bin ich zurück und habe das messen lassen und tatsächlich war der jenseits von Gut und Böse, glaube ich.
Also weil extrem hoher Wert.
Extrem hoher Wert und Hausärztin war auch recht überrascht und also jetzt rückblickend, ihre Reaktion war, glaube ich, sehr, sie hat nicht damit gerechnet, sie hat es gemacht, weil ich es angefragt hatte und sie hat auch nicht, vielleicht auch, weil ich gesagt habe, dass es ein Chiropraktiker ist, der mich drauf gebracht hat. Aber ja, sie hat mich dann sofort an einen Rheumatologen überwiesen.
Und was hat der dann gemacht mit Ihnen als junge Frau?
Also ich war schlussendlich bei dreien und die hatten, glaube ich, nicht viele Optionen. Man muss sagen, vor 30 Jahren, ich weiß es nicht, vielleicht kannst du das bestätigen, aber vor 30 Jahren hat es nicht so viele Behandlungsoptionen gehabt. Der eine kam mit Goldtherapie, ein anderer weiß ich nicht mehr und beim dritten der hat eigentlich Cortison gespritzt, um es mal zu beruhigen. Aber er hat eigentlich auch den Termin mit der Aussage beendet, dass ich mich darauf einstellen soll, mit 30 im Rollstuhl zu sitzen. Und daraufhin habe ich mein Dossier genommen und bin dann gegangen.
Also Sie haben einen Schock gehabt, wo Sie das gehört haben?
Ja, ein Schock, ja. Ja, doch, ein Schock und gleichzeitig eine Wut.
Auf den Überbringer von der Botschaft, ja, eigentlich. So.
Don't shoot the messenger. Genau. Aber ich glaube, ich habe eine Zeit lang gebraucht. Ich habe, ja, ich denke schon so 2 Jahre damit. Also erstmal habe ich es erst beiseite getan. Ich habe gesagt, das kann nicht sein. Der meint die falsche oder der hat keine Ahnung oder habe alle möglichen Ausreden gesucht, dass das jetzt nicht sein kann, dass mich das nicht betrifft. Und ja, und die Gelenke waren ja dann gespritzt. Das heißt, ich war wieder fit, in Anführungszeichen.
Der Schmerz nicht mehr gehabt.
Ja. Und dann war das gerade zu der Zeit, wo ich in Deutschland mein Abitur fertig gemacht hatte und dann überlegt habe, was mache ich mit meinem Leben. Und das ist vielleicht für jeden Jugendlichen so gerade so eine Phase, wo man zum ersten Mal so was Richtungsweisendes in die Wege leiten kann. Und das ist sicherlich nicht der Rollstuhl, also sondern da will man was machen, man ist angetrieben. Und zu der Zeit wusste ich das noch nicht so genau, was ich machen will und bin dann eben... Ich bin dann nach Genf gegangen. Ich glaube, es war auch so eine Art Flucht, nach Genf zu gehen und zu meiner Familie, also weil ich dort Familie hatte und dort mal etwas aus meinem sportlichen Umfeld rauszukommen und mir ein neues Umfeld und Zeit für mich zu nehmen. Ich habe dann wie ein Auszeitjahr genommen, um auch zu verstehen, was ich machen will. Also trotz dieser Diagnose, weil ich mich bis dahin immer noch nicht damit beschäftigt hatte. Es gab zu der Zeit gab es keine Handys und Google und und hab mich dann später für einen Studiengang entschieden und gesagt, doch, jetzt, ich möchte trotzdem eine Ausbildung machen, auch wenn dann sitze ich halt mit 30 im Rollstuhl, aber ich möchte trotzdem eine Ausbildung machen, ich möchte trotzdem das studieren, was mich interessiert und ich möchte trotzdem diese nächsten 10 Jahre so mitgestalten und nicht darauf warten.
Können Sie nachvollziehen, Herr Hülstrung, warum der Kollege von Ihnen damals vor 30 Jahren zum Schluss ist gekommen, dass Frau Segerist möglicherweise mit 30 im Rollstuhl sitzen könnte?
Das ist schwierig zu sagen. Ein Problem bei der Polyarthritis, also bei der klassischen Polyarthritis, ist, dass das oberste Gelenk von der Wirbelsäule betroffen sein kann, bei der rheumatoiden Arthritis. Und das ist noch recht tückisch, weil das kann zu Querschnittslähmung führen oder ja auch bei Operationen zum Beispiel dazu, dass dann ein Genickbruch stattfindet, wenn man intubiert wird und der Kopf überstreckt wird und man ist betäubt und der Anästhesist weiß das nicht, dass eine Polyarthritis, also eine rheumatoide Arthritis da ist. Das ist typisch für dieses eine Krankheitsbild. Ich kann mir vorstellen, dass er so ein Erlebnis gehabt hat, was ihn sehr geschockt hat und was ihm sehr nachgegangen ist und wo er nicht den Fehler machen wollte, niemanden vor so etwas irgendwie zu warnen. Das könnte ich mir vorstellen, aber es ist sehr schwierig. Wie will man als Arzt mit seinen Fehlern umgehen? Weil die oft nicht selber ausgetragen werden müssen, sondern die Leute, die sich einem anvertraut haben. Das ist ganz ein komplexes, schwieriges Thema. Und jeder hat da seine eigenen Wege.
Was ist denn so ein klassischer Verlauf jetzt von einer Polyarthritis? Was passiert mit den Gelenken im Laufe der Zeit?
Also man muss sicher unterscheiden zwischen einem klassischen Verlauf unbehandelt und einem klassischen Verlauf mit Behandlung. Mhm. Und dann muss man unterscheiden zwischen schweren Formen und einfachen Formen. Wenn ich gesagt habe, es hat 500 Rheumaerkrankungen so nach Lehrbuch, dann muss man aber auch sagen, wenn man nur diese eine herausnimmt, die klassische Polyarthritis, dann hat man so vielleicht vor 20 Jahren 5 Genassoziationen gehabt und heute sind das 35, 40 oder vielleicht noch mehr. Ich bin vielleicht nicht ganz à jour. Genassoziationen, das heißt auch, das sind oft sehr unterschiedliche Verläufe. Mhm. Man kann die nicht alle über einen Kamm scheren. Und man darf nicht vergessen, dass Diagnosen, also hypothetische Konstrukte sind, die darauf abgezielt sind, eine Therapie zu finden. Mhm. Und das ist eine Kategorisierung, wo man dann in der Schublade eine entsprechende Behandlung hat. Wenn das unbehandelt ist, bei einem schwereren Fall, also Rheumafaktor positiv, mhm, in einem frühen Alter, weibliches Geschlecht, hohe Entzündungszeichen, frühe Veränderungen am Röntgen, dann ist es tatsächlich so, dass oft die Leute schon mit 40, 50 schwer beeinträchtigt sein können, wenn sie nicht behandelt sind. Das haben wir früher häufig gesehen, das sehen wir zum Teil heute nicht mehr, weil, mhm, es heute zum großen Unterschied auch zu, um deine Frage zu beantworten, vor 30 Jahren hat man nicht so viele Möglichkeiten gehabt wie jetzt. Wir Rheumatologen, wir schippern immer so im Schlepptau der Onkologie, mhm, und die machen viel stärkere Immunsuppression und auch der Transplantationsmedizin, und unsere Erfahrungen sind eigentlich denen angeschlossen, die vor uns gemacht haben, mhm, mit viel ganz anderen, schwereren Immunsuppressionen. Und man hat dann gesehen, eben das funktioniert sehr gut bei diesen Autoimmunerkrankungen, mhm, und hat die Prognose massiv verbessert. Also wir haben früher sicher mindestens ein Drittel von Patienten mit ganz schwerem Verlauf gehabt. Und ich habe solche Patienten auch noch gesehen. Und heute, ich weiß nicht, dass, wenn es hochkommt, sind das vielleicht 10% mit einem wirklich schweren Verlauf. Da liegt es dann häufig an Unverträglichkeiten, dass man nicht alle Medikamente einsetzen kann, mhm, oder an Komplikationen, weil die Immunsuppression auch wieder Risiken birgt, wie Infektionen. Das ist alles ein Balanceakt. Und der geht nur, wenn Arzt und Patient zusammenarbeiten. Wenn der Patient zulässt, dass man seine innere Wahrnehmung an der teilhaben darf als, mhm, Arzt. Und wenn man auch als Arzt ernst genommen wird, das klingt jetzt komisch, ja, weil eigentlich die Patienten immer ernst genommen werden wollen. Und nicht gleich irgendwie in den Topf, der verkauft mir irgendwas, geworfen, mhm, wird, weil damit verwehrt man sich selber auch häufig Chancen.
Mhm. Wie hat sich dann wieder die Krankheit entwickelt nach dem ersten Schock, nachdem Sie entschieden haben, doch, ich mache jetzt ein Studium? Sie haben Pharmazie studiert, Sie sind tatsächlich auch in den medizinischen Bereich reingegangen. Wie ist das nachher weiter verlaufen ab Anfang 20?
Nicht so gut. Ich denke, dort war die Krankheit am stärksten, zwischen 20 und 30. Und das war dort, wo ich eben das Studium als Ziel hatte, die Ausbildung als Ziel hatte. Und dort hatte ich einen Rheumatologen in Genf. Und mit dem war ganz klar, er hatte dort noch nicht die Therapiemöglichkeiten, die ich dann später ab der 30 hatte, sondern wir haben dann, wir hatten schon ein Basismedikament, aber das hat bei mir nicht so gewirkt. Beziehungsweise ich hatte mehr Nebenwirkungen als Wirkung. Und wir haben halt sehr viel gespritzt, mhm, mit Cortison natürlich.
Weiterhin mit Cortison.
Ja, mhm, einfach weil er wusste schon, dass es nicht richtig war, aber gleichzeitig, und ich denke, das ist das, was jetzt auch für sich wie so ein roter Faden durchzieht in der Patienten-Arzt-Diskussion, das, was mir neben dem Rheuma wichtig ist, er hat diese Phase gehabt, 20 bis 30, mhm, wo es mir wichtig war, meine Ausbildung hinzubekommen. Und wenn ich völlig unter Stress stand und eine Prüfung hatte, dann war diese eine Cortisonspritze vielleicht aus medizinischer Sicht zu viel. Aber für mich als Patientin war sie extrem wichtig. Und dann habe ich entschieden. Und dann habe ich diese Spritze auch bekommen und konnte meine beruflichen Ziele umsetzen oder meine Ausbildungsziele umsetzen. Und ich glaube, diese Abwägung, die hat das. Das braucht Zeit, das braucht Vertrauen, das braucht ein Miteinander. Genauso wie ich dann erst später, als ich dann zu Hans-Dieter gekommen bin, dann ging es dann war ich beruflich vielleicht etabliert, aber dann ging es darum, vielleicht möchte ich Familienplanung. Ist das etwas, was vorher gar nicht möglich war? Und auch da haben wir dann Abstriche gemacht und gesagt, ja, jetzt ist mein Wunsch nach Kindern größer als die absolut wirksamste Behandlung. Und dann haben wir eben nicht das wirksamste Medikament für mich gewählt, sondern das weniger wirksame, was dann halt auch Konsequenzen hatte. Aber ich habe 3 Kinder bekommen und es war wie ein Abwägen. Ich bin neben dem Rheuma bin ich auch ein Mensch und habe meine Ziele im Leben oder Ziele oder Wünsche im Leben und die zählen genauso viel und das Rheuma integriert sich und das ist es war eine Diskussion gewesen, wie viel Risiko können wir jetzt eingehen und inwiefern sind meine Wünsche realistisch oder umsetzbar und nicht gesundheitsgefährdend und das braucht glaube ich, viele Diskussionen und Zeit in Anspruch genommen.
Ich bin beeindruckt. Kann man sagen, dass Sie sich bis jetzt durch das Rheuma in Ihrem Leben nicht gross haben behindern?
Nein, ich umschiffe meinen Alltag mit dem Rheuma. Mhm. Ich kann nicht direkt Dinge angehen, ich muss sie umschiffen. Aber meine Ziele sind die gleichen geblieben. Eben dieser Abschnitt Ausbildung, dann der Abschnitt Familienplanung. Mhm. Dann jetzt, ich denke, jetzt kommen wir langsam in den Abschnitt Alters.
Nein, noch lange nicht.
Aber dass ich mit 70 immer noch mobil sein möchte und ein selbstständiges Leben führen möchte, das ist jetzt vielleicht das nächste Ziel. Vielleicht nicht mit 70, sondern 60. Und dass wir jetzt, das ist jetzt das Ziel und wie setzen wir diese Ziele um?
Ich bin sehr beeindruckt, muss ich sagen. Herr Hüllstrung, Sie hat, wo Sie in der Pubertät war, eine junge Frau war, die Prognose bekommen mit 30, bist im Rollstuhl. Heute ist sie Mitte 40, dreifache Mutter, 3 Kinder, 11, 7 und 4 Jahre alt sind die. Was ist da passiert dazwischen, dass das möglich war?
Das ist sehr schwer zu sagen. Ich wäre natürlich sehr froh, wenn ich das irgendwie auf mich verzeichnen könnte, aber das wäre natürlich absolute Illusion. Das ist, ja, dieses Zwischenspiel, wie und wann und wo sich Frau Siegrist die Ärzte aussucht, wie sie das macht und wie sie auch kommuniziert, wie sie ihre Bedürfnisse kommuniziert. Da sind wir in dem Bereich der Medizin, den man ja nicht wirklich im Studium lernen kann und der eigentlich die Medizin richtig interessant macht. Ich bin genauso beeindruckt wie Sie. Und so Patienten sind auch motivierend für einen Arzt. Aber auch eine Herausforderung, weil es eigentlich eine Art Übersetzung braucht. Es ist eigentlich eine Art Dolmetscherarbeit, die Möglichkeiten zu vermitteln, aber auch die Risiken zu vermitteln und das Gewicht der Risiken richtig zu übermitteln. Das ist für jeden Patient, werden die Risiken unterschiedlich wahrgenommen und auch die Möglichkeiten werden direkt an Hoffnungen geknüpft, die entweder weit übers Ziel hinausschießen oder weit runter. Und ja, ich weiß nicht, es muss halt auch stimmen. Ich glaube, jeder Arzt findet seine Patienten und jeder Patient findet seinen Arzt. Man kann nicht mit jedem Patient den richtigen Draht finden. Und jetzt, ich habe ja nur einen Teil dieses Weges begleitet, aber ich glaube im Wesentlichen und vor allem die ganze Geschichte mit den 3 Kindern. Und das ist natürlich schon so, das ist ja ein Medikament gewesen, was eben das Kind nicht gefährdet, was man hat geben können und was trotzdem das Rheuma vielleicht nicht 100%, sondern 80-90% kontrolliert hat. Und man hat sehr viele andere Medikamente auch nicht einsetzen können. Und ich mache das nicht. Ich bin keine One-Man-Show, überhaupt nicht. Ich bin sehr absichtlich. Ich habe ein großes Netzwerk und ich kommuniziere bei schwierigen diagnostischen Entscheiden mit meinen Kollegen. Ich habe einen ganz tollen Praxispartner, mit dem ich kommunizieren kann, aber auch eine direkte Verknüpfung zur Universität. Ich habe die, ich glaube, ich habe sie nach Bern geschickt, zum Inselspital. Die haben eine sehr gute Schwangerschaftssprechstunde für Rheumapatienten, die ich beanspruche. Und vor allem bei solchen Fragestellungen, die sehr gut dort die Leitplanken aufstellen können. Und ich wusste schon, welche Medikamente ich einsetzen will. Und trotzdem hole ich mir diesen Ratschlag ein, weil da ja auch viel, das ist ein recht dünnes Eis, auf dem man sich bewegt. Und das weißt du auch. Ja. Da hast du einmal das Knacksen gehört oder zweimal. Und das,
Aber ich denke, der große Unterschied ist, oder was, wo er mir viel bringt, ist, dass er nicht einfach mir das Horrorszenario wie mit dem Rollstuhl in einer Sprechstunde von 15 Minuten auf den Tisch knallt, sondern er sagt, ich habe verstanden, ich habe dich gehört, ich habe deine Wünsche gehört, ich weiß, was deine Ziele sind und ich versuche dir jetzt die Risiken, die wir auf diesem Weg möglicherweise haben, zu erklären. Er gibt mir den wissenschaftlichen Hintergrund, das Wissen dazu, dass wenn ich diesen Weg gehe, was könnte potenziell passieren? Mhm. Und das ist für mich wie, es ist nicht in Stein gemeißelt, aber es sind natürlich Zahlen da und es sind Wahrscheinlichkeiten da und ich kann dann immer noch entscheiden. Aber er ist nicht Gott, der sagt, dann passiert das. Mhm. Sondern er sagt, es könnte passieren, das sind die Daten dazu, schau sie dir an. Das und das gibt es dazu oder red mit dem und dem, der hat dazu geforscht und mach dir ein Bild davon.
Mhm. Wie sind denn die Schwangerschaften verlaufen, wenn ich das da frage?
Die erste nicht so gut, aber das hätte jedem passieren können. Bei der ersten hatte ich eine Präeklampsie, also eine Schwangerschaftsvergiftung.
Mhm. Hat aber mit dem Rheuma nichts zu tun gehabt?
Nein, ich denke nicht. Mhm. Und die zweite war wunderbar und die dritte auch. Und auch die Geburten, das war, also bis auf die erste Schwangerschaft und erste Geburt waren es ist sehr gut gelaufen.
Schmerzen vom Rheuma?
Das ist noch witzig, weil ich habe mich gefühlt wie mit 12, völlig überbordend in Energie, keine Schmerzen, keine Entzündungen. Ich war in einem absoluten geheilten Zustand, den ich vergessen habe, wie es ist. Das war ja dann auch schon gute 15 Jahre her oder mehr, fast 20 Jahre her, dass ich mich so gefühlt habe, so schmerzfrei gefühlt habe, dass auch mein Hirn sich wie darauf einstellen musste, wieder zu verstehen, das ist der schmerzfreie Zustand, weil man schleicht sich so ein und man nimmt es so hin, was dann Baseline ist. Aber das war fantastisch, das war Sensation. Also es hätte was süchtig zum Schwanger sein. Das kommen halt danach die Kinder, aber ja.
Ja. Also das heisst, da ist hormonell wahrscheinlich etwas passiert, was gemacht hat, dass der Schmerz weg ist, aber nachher ist er zurück wieder. Wäre das alles, was wir jetzt da diskutieren, Herr Hüllstrung, vor 30 Jahren auch schon möglich gewesen? Oder haben sich Behandlungsmethoden so massiv verändert, dass es vielleicht auch mit der Behandlungsmethode zu tun hat?
Ja, der erste große Knall in der Rheumatologie ist im Prinzip das Methotrexat gewesen. Dieser Wirkstoff, der in der Onkologie eingesetzt wurde und wo man dann gesehen hat, bei onkologischen Patienten mit Polyarthritis, dass die Polyarthritis weg ist oder deutlich weniger ist. Und das setzt man seit den 80er Jahren eigentlich ein. Und das ist immer noch eins von den Flaggschiffen in der Rheumatologie. Und dann sind ähnliche Folgepräparate gekommen und später hat man die Antikörpertherapien gefunden. Die gibt es so etwa seit 2000. Und ich habe das Glück, dass ich praktisch von Anfang an alle Substanzen dort kennengelernt habe. Und die Einführung heute haben wir sicher 15, 16, 17 solche Substanzen. Am Anfang waren es 3 in den ersten Jahren. Und da gab es natürlich dann eine erst so etwa ab 2008, die einen unterschiedlichen Wirkansatz hatte als die vorgängige Behandlung und als Frau Siegris zu mir kam und ich so die Krankengeschichte gehört habe und gelesen habe, war mir eigentlich relativ klar, dass eigentlich nur das in Frage käme. Und das hat tatsächlich dann auch angeschlagen. Da hätte es auch andere Alternativen gegeben, aber da gibt es zum Glück Wissenschaffende an den Universitäten, die einem die Grundlagen geben. Und ich gehe jedes Jahr an die großen Kongresse und versuche mich da mitzuhalten, dass ich nicht irgendwo immer nur das gleiche Süppchen koche. Und das macht natürlich die Medizin auch interessant, dass man ein großes Armatorium hat. Und
sich das auch entwickelt.
Und sich das entwickelt, genau. Und man macht seine eigenen Erfahrungen natürlich dann auch damit. Und, ja.
Frau Segrist hat vorher gesagt, jetzt sind wir in der Phase zusammen, wo wir darüber diskutieren, wie ihr Alter soll aussehen. Was sind Prognosen?
Wunderbar.
Seid Patientin, das ist wieder gut. Das gefällt mir.
Also mit dem Spirit ist die Prognose, das ist der wichtigste prognostische Faktor und der ist sicher sehr groß, also sehr günstig bei dir. Und es ist natürlich schon so, dass es die Lebensqualität auch beim Älterwerden beeinträchtigen kann, dass die Risiken nicht wegfallen, weil es recht unwahrscheinlich ist, dass man ganz auf die Medikation irgendwann verzichten kann. Man kann manchmal ein wenig zurückgehen, aber die meisten Patienten mit dieser Diagnose müssen zum heutigen Standpunkt, ja, das kann auch so eine falsche Prognose sein, zum heutigen Stand des Irrtums bis ins hohe Alter eigentlich eine gewisse Immunsuppression machen, sonst kommt die Krankheit wieder. Und das merkt man natürlich auch, aber das sind ja langsame Krankheiten, die nicht wirklich so einen überfallen wie eine schwere Lungenentzündung. Auch wenn die Schübe sehr heftig sein können, nur die prognoseverschlechternden Komplikationen, die kommen nicht so ad hoc, jedenfalls selten, schon gar nicht unter adäquater Behandlung. Und von daher ist die Prognose natürlich wesentlich besser als vor 30 Jahren. Das ist sicher so.
Sie haben vorher gesagt, wunderbar, Frau Segrist. Das heißt, Sie bleiben optimistisch?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, jetzt shiftet so dieses, als ich zu Hans-Dieter gekommen bin, war das, ich will dies, ich will das, ich will das. Und jetzt ist mehr so, das wäre schön. Und wie schaffen wir das zusammen? Also ich versuche jetzt auch viel mehr auf meinen Arzt einzugehen und ihn weniger abzunützen, weil ich ihn natürlich auch, wenn ich bis ins Alter, wie gesagt, in Behandlung sein werde, dann brauche ich natürlich auch meinen Sparringspartner. Und das heißt, ich gehe jetzt nachhaltiger in die Sprechstunden und wir versuchen es ein wenig mehr auch bei mir ist das Patienten-Arzt-Verhältnis irgendwie, ja, ich sehe es jetzt auch langfristiger. Nicht nur meinen eigenen Gesundheitszustand, sondern auch unsere Patienten-Arzt-Beziehung, dass ich ihn wie involviere, dass er mich bis 70 behandelt.
So schön. Ich hätte es nicht schöner können sagen. Danke vielmals, Frau Segrist. Danke, dass Sie Ihre Geschichte uns da erzählt haben. Danke vielmals, Herr Hüllstrung, dass Sie an Ihrer Seite im Studio gesehen sind.
Merci Danke, vielmals. Dass wir kommen durften.
Ja, Dankeschön.
Danke auch. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt sagen, ich würde meine Geschichte auch gerne mal erzählen, oder Sie eine Anregung oder ein Feedback haben, dann melden Sie uns das. Am besten geht das über die Webseite www.anmeinerseite.ch. Und wer weiß, vielleicht erzählen Sie ja schon bald Ihre Geschichte da bei uns. So wie zum nächsten Mal Salome Mochi. Sie ist 26 Jahre alt und hat sich schon dreimal die Schulter ausgekugelt. Dank einer intensiven Physiotherapie und einer Operation spielt sie heute sogar wieder Volleyball.